herzlich willkommen im Klimalabor von NTV. Heute leider ohne Clara, nur mit mir, Christian. Die Clara musste sich nämlich kurzfristig krank melden. Gute Besserung deshalb von mir von dieser Stelle aus. Aber keine Sorge, ich bin nicht allein. Ich habe uns einen fantastischen Gast organisiert. Mit mir im Studio sitzt Tim Meyer Jürgens. Er ist der Chef von TenneT Deutschland. Und TenneT ist der größte der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber. Übertragungsnetzbetreiber, das sind diejenigen, die die Stromautobahnen verantworten, also diese Hochspannungsleitungen, die man alle aus der Landschaft kennt. Die sorgen für Stabilität im Stromnetz, dafür, dass Angebot und Nachfrage immer im Gleichgewicht sind. Im Fall von TenneT sind es die Hochspannungsleitungen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Bayern. TenneT ist also im wahrsten Sinne des Wortes dafür verantwortlich, neben Kraftwerken, großen Solaranlagen, Batterien, auch die Offshore-Windparks in der Nordsee ans Stromnetz anzuschließen und den Strom von dort dann anschließend von der Nordseeküste bis nach Bayern zu transportieren. Ich glaube, das ist das, was die Energiewende unter anderem so ein bisschen teuer macht. Darüber wollen wir heute sprechen. Denn es gibt einen verlockend klingenden Plan. Die Nordsee soll das Kraftwerk Europas werden. Die Anrainerstaaten möchten gemeinsam riesige Offshore-Windparks denken, planen und bauen. Das ist ihnen jetzt eingefallen, im Jahr 2026. Warum erst jetzt? Warum wird Europa immer wieder von Krisen wie Russland, aber auch dem Iran bei seiner Energieversorgung auf dem falschen Fuß erwischt? Und wie stellen wir uns für die Zukunft besser auf? Ich bin gespannt, welche Vorschläge Tim Meyer Jürgens mitgebracht hat. Hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Bevor es losgeht, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir sehr gerne eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr weiter sagt, dass es euch gefallen hat. Tim Meyer Jürgens. Wenn Sie der deutschen oder auch der europäischen Energiewende eine Schulnote geben müssten, welche wäre das aktuell?
Na, ich glaube, wir müssen schon fair zurückgucken und sagen, wir haben nicht all das erreicht, was wir schaffen wollten. Auf der anderen Seite haben wir eine ganze Menge erreicht.
Das klingt eher so nach 3 oder 4 vielleicht sogar?
Nein, ich glaube, wo wir gestartet sind, kann man durchaus eine 3 geben. Ja. Und natürlich haben wir hohe Ansprüche und wir würden gerne schneller sein. Wenn ich mal sehe, bin Ingenieur. Als ich angefangen habe, im Netzbereich zu arbeiten, haben mir die erfahrenen Ingenieure zu dem Zeitpunkt gesagt, man kann maximal 2% Erneuerbare technisch integrieren.
Sagen Sie mir, wann das war?
Das war Mitte der 90er Jahre.
Okay.
Also 2% haben wir damals gesagt. Wir haben heute in Deutschland knapp 60% im Schnitt, bei uns bei TenneT sogar 85%.
Also die Pessimisten haben wir widerlegt.
Definitiv. Und wir haben eine technische Entwicklung durchlaufen, die so in der Form schon einmalig ist. Also wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben allerdings auch immer wieder Rückschläge erlebt, viel auch politisch getrieben. Und das rächt sich halt dann in solchen Situationen, wie wir sie aktuell gerade erleben mit dem Iran.
Ich hatte im Januar die Gelegenheit, mit Greg Jackson zu sprechen. Das ist der Chef von Octopus Energy. Kennt man inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen aus Deutschland. Das ist das Stromunternehmen mit dem lustigen, pinken Octopus. Und der hat mir damals gesagt, Europa macht Energiewende so, als würde man wollen, dass sie scheitert. Stimmen Sie dazu?
Nein, ich sagte, es gibt immer wieder politische Rückschläge und wir haben sie an vielen Stellen auch leider sehr teuer gemacht. Und vielleicht ist das auch ein Punkt, auf den Greg angespielt hat. Also mit etwas mehr klarem politischen Willen und einer einheitlichen Vorgehensweise hätte man das, glaube ich, schneller und auch günstiger realisieren können.
Wie erklären Sie sich denn dieses politische, nennen wir es mal hin und her, oder diese fehlende Klarheit?
Na, es kommt natürlich immer auf die Situation an, in der man ist. Und es gab Jahre dazwischen, wo es uns wirtschaftlich sehr, sehr gut ging und auch der Klimawandel vielleicht noch nicht so akut in jedermanns Hinterkopf war, das dazu geführt hat, dass man andere Prioritäten gesetzt hat und praktisch die Geschwindigkeit ein Stück weit wieder rausgenommen hat, weil man auf schon Kosten geguckt hat, aber Kosten in anderen Bereichen. Und das schlägt dann an anderer Stelle halt wieder zurück.
Und damals hat man die Energiewende noch nicht für so wichtig gehalten, auch sicherheitspolitisch, oder?
Ja, ich glaube, wir reagieren ja immer sehr gut, wenn wir in einer Krisensituation sind. Mhm. Das haben wir gesehen mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine und der Gasmangellage, wo wir sehr, sehr schnell als Deutschland auch reagiert haben, wo wir sehr schnell plötzlich...
Und teuer bezahlt haben.
Ja, natürlich auch teuer bezahlt haben, aber wir haben sehr, sehr schnell plötzlich LNG-Terminals bauen können, die ja seit Jahren geplant waren, die man aber aus Kostengründen nicht bauen wollte, weil man meinte, das wäre nicht effizient, hat sich aber im Nachhinein in der Mangellage als anders herausgestellt.
Jetzt sind wir aktuell nicht in einer Mangellage, wenn ich unsere Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche richtig verstehe. Es könnte aber erneut passieren, dass uns eine internationale Krise, dieses Mal im Iran, auf die Füße fällt und wir vor allem mit Blick auf den Winter, auf den kommenden Winter, wenn es wieder ans Heizen geht, wenn es wieder ums Gas geht, dass wir, und an den Zapfzäunen sieht man die Auswirkungen jetzt aktuell sowieso schon, dass wir das dann wieder teuer bezahlen mit steigenden Gaspreisen. Waren die LNG-Terminals rückblickend tatsächlich eine gute Entscheidung oder hätte man sagen müssen, nein, wir hätten viel mehr Geld und Fokus auf tatsächlich die Energiewende verwenden müssen?
Ich glaube, das ist kein Entweder-Oder. Also in der Situation war es genau richtig. Wir hätten sie eigentlich früher bauen müssen. Wir brauchen eine Diversifizierung der Versorgung. Mhm. Und wir brauchen auch weiter Gas und perspektivisch grüne Gase als zusätzlichen Baustein. Wir müssen die Erneuerbaren weiter schnell ausbauen, stark ausbauen. Nichtsdestotrotz gibt es Szenarien, wir hängen ja in Deutschland im Wesentlichen von Sonne und Wind ab, wo wir beides nicht zur Verfügung haben. Und in diesen Momenten brauchen wir Alternativen. Und das, da sich Energie in Stromform nicht in großen Mengen speichern lässt, selbst mit Batterien nicht in diesen Größenordnungen, wie wir es brauchen, brauchen wir andere Speicher. Und das sind insbesondere Moleküle, also Gasmoleküle in verschiedenen Formen, in denen wir Energie speichern können. Deswegen brauchen wir das trotzdem. Die Perspektive ist ja langfristig, dass wir das mit grünen Gasen, also Wasserstoff, der mit Erneuerbaren erzeugt wurde, dann auch umstellen können, das System. Aber das ist ein Weg dahin und deswegen brauchen wir bis dahin auch Möglichkeiten, wie wir Gas in jeglicher Form importieren können. Deswegen war das sicherlich richtig, die zu bauen. Und die brauchen wir auch, genauso wie wir auch Kraftwerke brauchen, die weiterhin Moleküle verfeuern können.
Also Stand jetzt, März 2026, sind Sie mit der Strategie, die die schwarz-rote Bundesregierung fährt, eigentlich zufrieden, höre ich daraus.
Es ist ja nicht nur die Politik, also auch wenn ich die Wirtschaft sehe. Wir haben jetzt in zwei Krisen sehr schmerzhaft lernen müssen, dass Abhängigkeit am Ende für uns immer die teuerste Lösung ist. Das heißt, wir müssen möglichst unabhängig sein. Und wenn ich auf Europa gucke, wir sind kein rohstoffreicher Kontinent. Die Möglichkeit, die wir als Europa haben, ist im Wesentlichen auf erneuerbare Energien zu gehen. Deswegen müssen wir die Erneuerbaren schnell ausbauen. Aber wenn man mal guckt, der Energiebedarf von Deutschland sind etwa 2.500 Terawattstunden. Davon sind heute 20% Strom. Selbst wenn wir jetzt weiter stark elektrifizieren.
In der Industrie.
Der Gesamtverbrauch in Deutschland.
Genau, ich meinte elektrifizieren in der Industrie oder generell
alles elektrifizieren. Wenn wir mal das Gesamtbild uns angucken, heute sind ungefähr 20% unseres Strombedarfs oder unseres Energiebedarfs elektrisch gedeckt. Selbst wenn wir jetzt weiter schnell ausbauen, stark ausbauen, dann kommen wir Richtung 40-50%. Aber bis wir alles elektrifiziert haben und ob das überhaupt geht, ist technisch auch noch eine Frage, wird es lange dauern. Und das heißt, wir müssen in mehreren parallelen Strängen denken und nicht nur uns auf einen fokussieren. Trotzdem ist die Elektrifizierung die beste Möglichkeit für uns, unabhängig zu werden. Und deswegen sollte Europa und auch gerade Deutschland stark in die Elektrifizierung investieren.
Können Sie einmal erklären, welche Optionen Sie sehen beim Diversifizieren? Weil das, was wir und ich würde jetzt einfach mal behaupten, also ich glaube auch die Clara und ich, wir sind halt schon eher Team Erneuerbare. Was wir sehen oder was ich sehe, ist ja die Tatsache, dass wir haben russisches Gas gehabt, das haben wir ausgetauscht gegen amerikanisches Flüssiggas. Und das fällt uns jetzt wieder auf die Füße. Also eigentlich denke ich mir, Mensch, wir müssen viel schneller alles, also vielleicht ist es gar nicht so gut zu diversifizieren, sondern man sollte viel schneller alles elektrifizieren, weil das ist ja das, was uns tatsächlich unabhängig macht. Weil auch die Industrie wird ja jetzt die hohen Gaspreise mutmaßlich zahlen müssen.
Also da bin ich völlig bei Ihnen. Wir müssen so schnell wie möglich, so viel wie möglich elektrifizieren. Das heißt, wir müssen die Erneuerbaren weiter stark ausbauen. Wir müssen die Infrastruktur, insbesondere die Netze, weiter stark ausbauen. Und trotzdem werden wir auch weiterhin andere Energieträger benötigen, damit wir den Wirtschaftsstandort in Deutschland weiter betreiben können.
Und bis es so weit ist, dass wir tatsächlich in einem System leben, in dem alles, was geht, elektrifiziert ist und wir grüne Gase, also Wasserstoff zum Beispiel haben, müssen wir in Kauf nehmen, dass es sein kann, alle 4 bis 5 Jahre gibt es eine geopolitische Krise, die den Gaspreis in Deutschland nach oben treibt.
Na, ich glaube, je schneller wir sind in dieser Umstellung, desto weniger abhängig sind wir.
Ja.
Und damit sind auch dann die Auswirkungen einer solchen Krise deutlich geringer.
Mhm.
Dass wir das komplett vermeiden können in einer geopolitischen Lage, wo ja alles im Moment eher extremer wird, ich glaube, das ist eine Illusion. Also wir werden damit umgehen müssen, aber wir müssen sehen, wie können wir die Unabhängigkeit Europas stärken. Und das geht natürlich, indem wir die Erneuerbaren weiter stark ausbauen. Es geht aber eben auch, indem wir die Infrastruktur mehr europäisch denken. Das heißt, die Netze nicht nur in Deutschland ausbauen, sondern in Europa ausbauen und mehr Schnittstellen zwischen den europäischen Ländern herstellen. Denn auch das macht uns ein ganzes Stück weit unabhängiger, weil wir dann verschiedene Wettersysteme miteinander kombinieren können.
Bevor wir eventuell gleich nochmal darauf sprechen, wie stark die Bundesregierung aktuell tatsächlich den Ausbau der Erneuerbaren fördert, weil ich glaube, da gibt es auch widersprüchliche Meinungen, wenn wir ans Netzpaket und die Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes und so denken. Sie haben gerade gesagt, wir müssen den Netzausbau zum Beispiel, und auch das ist ja ein wundervolles Projekt. Im Januar, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, wurde auf dem Nordseegipfel dieses Projekt vorgestellt, 100 Gigawatt gemeinsam von, es sind glaube ich 9 Nordsee-Anrainerstaaten oder 8 Nordsee-Anrainerstaaten plus Island und
Luxemburg.
Luxemburg war auch noch mit dabei, genau, Luxemburg, ganz wichtig, die wollen wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Konzerne oder die Betriebe oder die Unternehmen, die das ausbauen wollen, 100 Gigawatt, bis sagen Sie mir ganz kurz, bis wann das geplant war, ich habe es mir irgendwo notiert, bis 2050. Mit Stromleitungen auch, da kommen Sie ja, glaube ich, ins Spiel, die Großbritannien mit Deutschland verbinden, Dänemark, Norwegen, alles mit dabei. Wundervolles europäisches Projekt. Warum fällt uns das erst im Januar 2026 ein, dass wir das eventuell zusammen machen sollten und nicht jeder für sich?
Na, das ist uns nicht erst im Januar 2026 eingefallen, sondern wir sagen das schon deutlich länger, dass wir in diese Richtung viel stärker denken müssen. Wir haben aber ein System mit doch sehr nationaler Regulierung und nationalen Marktmodellen. Und wir haben die ersten Ideen für ein europäisches Verbundnetz in der Nordsee in 2015 vorgelegt.
Okay, es hat also nur 11 Jahre gedauert, das umzusetzen.
Man muss erstmal haben wir eine ganze Menge geschafft. Die naheliegsten Lösungen sind natürlich die sogenannten radialen Systeme, also Systeme Punkt zu Punkt vom Offshore-Windpark an Land mit möglichst kurzer Verbindung. Die haben wir gebaut. Alleine wir als TenneT haben in den letzten 15 Jahren 10 Gigawatt Offshore erschlossen
in der deutschen Nordsee. Die sind der Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland, die tatsächlich alle anschließen
muss. Genau. Okay. Und wir haben 10 Gigawatt angeschlossen. Das entspricht, damit man mal so eine Größenordnung hat, ungefähr dem Stromverbrauch von 10 Millionen Haushalten in Deutschland.
Das ist eine ganze Menge.
Es ist eine ganze Menge passiert und das ist auch gut. Aber wir müssen das Ganze natürlich weiterdenken. Und das Ziel für Europa sind sogar 300 Gigawatt bis 2050, die dort auch in Hamburg diskutiert wurden. Die muss man natürlich so bauen, dass das Ganze möglichst kosteneffizient ist. Wir haben mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, mit der Gasmangellage, der Energiekrise auch eine Krise der Lieferketten gesehen und haben enorme Preissteigerungen gesehen. Damit sind auch die alten Wirtschaftsmodelle so nicht mehr 1:1 anwendbar. Also müssen wir sehen, wo können wir Effizienzen heben.
Also unser Plan für den Offshore-Ausbau, der rechnet sich nicht mehr.
Man muss sehr genau drauf gucken, wie er sich rechnet. Und wenn wir mal sehen, in Deutschland haben wir erstmal als Land aus meiner Sicht einen Fehler gemacht. Wir haben politisch ein Ziel von 70 Gigawatt definiert. Das ist ein Kapazitätsziel. Also wir haben definiert, wie viele Windmühlen wollen wir da draußen stehen haben.
Nur in der Nordsee?
Nur in der deutschen Nordsee. Aber was wir ja eigentlich übertragen wollen, ist Strom. Also wir wollen Energie übertragen. Und aus meiner Sicht hätte man von vornherein ein Energieziel definieren sollen und kein Kapazitätsziel.
Also wie viel Strom wir dort erzeugen wollen.
Genau. Warum ist da der Unterschied wichtig? Das ist wichtig, weil die deutsche Nordsee ist im Vergleich zu den Gebieten der anderen Länder relativ klein und wir haben hohen Stromverbrauch. Mhm. 70 Gigawatt in die deutsche Nordsee zu stellen, bedeutet, dass ich die Turbinen viel enger zusammenstellen muss, als ich es eigentlich planerisch machen würde.
Ich glaube, ich kenne sogar den Fachbegriff verschatten.
Genau, verschatten oder der eigentliche Fachbegriff sind Wake-Effekte.
Okay, dann kenne ich ihn doch nicht.
Aber genau das ist, was passiert. Die Mühlen verschatten sich gegenseitig. Das heißt, der Energieertrag der einzelnen Turbine geht nach unten. Mhm.
Und eine andere Turbine damit schon Strom hergestellt oder erzeugt hat.
Genau, also hinter so einer Turbine hat man eine Verwirbelung der Luft. Das kann man auch von Flugzeugen, diese Windschleppen. Mhm. Und die führen dazu, dass eben die nächste Turbine nicht in der gleichen Art und Weise angeströmt wird von dem Wind wie die davor. Und damit ist der Energieertrag schlechter.
Also wir bauen weniger Windräder oder Offshore-Windparks oder kleinere Windräder vielleicht in der deutschen Nordsee, haben aber am Ende trotzdem mehr Strom, den wir verbrauchen können, beziehungsweise haben mehr Geld gespart.
In der deutschen bauen wir momentan aufgrund des Kapazitätsziels, wir bauen die gleichen Größen, wir bauen aber zu viele. Mhm. Und dadurch stehen die enger beieinander.
Nein, ich meinte jetzt, Ihr Vorschlag ist, wir bauen weniger, aber bekommen trotzdem mehr Strom bei raus oder sparen zumindest Geld.
Wir können deutlich weniger bauen. Wir könnten praktisch auf Seiten der Windparkbetreiber zweistellige Milliardenbeträge einsparen und das Gleiche nochmal auf der Netzseite, also bei uns als Netzbetreiber auch, also in der Größenordnung 40, 50 Milliarden Euro einsparen, ohne dass wir signifikant weniger Strom übertragen würden. Okay. Und das ist natürlich enorm wichtig, wenn ich günstigen Strom bereitstellen will. Wir reden, die Vergleichsgröße, die wir nehmen, sind die sogenannten Volllaststunden. Also das Jahr hat ja 8760 Stunden und man guckt, welche Leistung hat eine Turbine und dann rechnet man, wie viele Stunden im Jahr läuft sie theoretisch mit Vollleistung. Mhm. Und das war, als wir Offshore begonnen haben, in der deutschen Nordsee ungefähr 4.500 Stunden, also ungefähr die Hälfte der Zeit mit Volllast.
Weil in der anderen Zeit nicht ausreichend Wind.
Genau. Okay. Und wir gehen jetzt aufgrund der zu dichten Planung teilweise auf 2.500 runter. Also nur noch 25%. Und das ist natürlich nicht effizient.
Ja.
Wenn man das wieder entspannen würde, könnten wir, wie gesagt, 40 Milliarden Euro einsparen und hätten den gleichen Stromertrag. Und wenn wir jetzt die nächste Stufe denken, das ist eben die europäische Vernetzung. Das heißt, die Vernetzung mit unseren Nachbarländern. Wenn wir diese Leitung, die wir da rausbauen, ein Stück verlängern zu dem Offshore-Windpark unseres Nachbarlandes, zum Beispiel Großbritannien, dann kann man mit wenig zusätzlicher Investition aus den 4.000 Stunden 8.000 Stunden machen, weil ich die restliche Zeit diese Leitung dann für Stromimport oder Export nutzen kann.
Okay, das müssen wir einmal ganz kurz noch erklären, einfach nur, damit ich es wirklich verstehe. Das ist jetzt wie in der Schule. Ich war glaube ich, nicht immer der beste Schüler, aber wir machen aus 4.000 Vorlaststunden mit einer Leitung nach Großbritannien 8.000.
Genau.
Wie?
Naja, indem wir eine Verbindung schaffen zwischen diesem deutschen Offshore-Anschluss, der letztendlich nur den Wind, so wie er in diesem Windpark angeboten ist, übertragen kann, vernetzen wir mit Großbritannien, die dort auch einen Offshore-Anschluss haben.
Der eventuell in der Zeit läuft, in der Deutsche nicht
zum
läuft.
Teil oder dann auch britische Photovoltaik oder Wasserkraft übertragen kann. Mhm. Also wir vernetzen das System und gerade beim Wind ist es so, je weiter die Vernetzung ist, desto mehr trenne ich die Wettersysteme. Mhm. Also eine Sturmfront, klassischerweise Tiefdruckgebiet, was von Island kommt, durchläuft Großbritannien etwa einen halben Tag, bevor es nach Deutschland kommt.
Okay.
Das heißt, ich kann die Windfront einmal in Großbritannien nutzen und übertrage den Strom nach Deutschland. Später, wenn ich zu viel Strom dann oder Angebot in Deutschland habe, mache ich es umgekehrt und übertrage das Ganze nach Großbritannien.
Das klingt alles wundervoll schlüssig und ich komme aber zurück zu meiner Ausgangsfrage. Warum wird das zumindest auf politischer Ebene erst im Jahr 2026 akut? Also wie ist dieses Ziel von 70 Gigawatt, haben Sie gesagt, wie ist das zustande gekommen?
Naja, weil man nur national geguckt hat, was haben wir für einen Bedarf und versucht hat, diesen Bedarf komplett national zu decken. Und
und nicht mit den Nachbarn gesprochen hat.
Genau, und weil Kapazität einfach für viele, die nicht in dem Markt sind, viel einfacher zu verstehen ist als Energie.
Okay.
Es ist eine sehr griffige Größe, indem man ein Kapazitätsziel setzt.
Ja, man kann einfach sagen, mehr bauen und dann, das klingt toll. Das liest sich wahrscheinlich auch in Pressemitteilungen oder in Reden toll, aber
Genau. Und was wir sehen, ist, dass die ganze Planung sehr national war. Nicht nur in Deutschland, auch in den Nachbarstaaten. Mhm. Und wie ich sagte, wir haben verschiedene Regulierungsmodelle und auch das Marktmodell ist immer national geprägt. Mhm. Auch wenn wir einen europäischen Strommarkt haben, ist die Preisfindung am Ende eine nationale Aufgabe.
Mhm. Und obwohl wir schon ein europäisches Stromnetz haben.
Ja, genau. Aber wir haben ja für die erneuerbaren Energien haben wir ja in der Regel ein Subventionsregime aufgebaut. In Deutschland das Erneuerbare Energiengesetz. Mhm. In Großbritannien zum Beispiel hat man Contracts for Difference, ist ein anderes Modell. Aber darüber bestimmt sich, wie viel so ein Offshore-Windpark am Ende verdient. Mhm. Jetzt habe ich aber einen britischen und einen deutschen Windpark und verbinde die miteinander. Jetzt ist aber ja die Frage, wie verdient er denn sein Geld?
Ja.
Und diese Harmonisierung der Marktmodelle bzw. der Regularien dafür, die hat nicht stattgefunden bisher. Und das ist das, was wir auch in Hamburg sehr intensiv mit den politischen Entscheidungsträgern diskutiert haben.
Und die findet jetzt statt oder da gibt es noch Bedenken auf politischer Ebene, das tatsächlich umzugehen?
Nein, ich glaube, das ist tatsächlich der große Unterschied, den wir jetzt sehen. Wir haben dieses Thema schon vor 5 Jahren diskutiert. Mhm. Dort gab es zwar Verständnis, aber wenig Umsetzungswillen. In Hamburg, muss man sagen, konnte man auch politischen wirklichen Umsetzungswillen erkennen. Mhm. Und wir sehen auch erste Projekte, mit denen wir diese Regeln tatsächlich jetzt ausgestalten. Mhm. Also zum Beispiel die Kollegen von der 50 Hertz in Berlin und Energinet in Dänemark haben dort ein Projekt vorgestellt, eine Verbindung zwischen Dänemark und Deutschland, wo man genau diese Fragestellungen, die bisher nicht beantwortet sind, jetzt im Detail durcharbeitet und wo beide Staaten, Deutschland und Dänemark, sich dazu committed haben, dass man hier gemeinsam vorangeht. Und wir selber als TenneT haben das Gleiche gemacht mit unseren britischen Kollegen, mit dem Griffin Link. Und haben dort auch ein erstes Projekt vorgestellt, wo wir genau das tun werden. Und anhand dieses Projektes werden wir jetzt diese ganzen Fragestellungen klären und eine Entscheidung zuführen.
Jetzt weiß ich zum Beispiel von Leo Birnbaum, den Chef von E.ON, dass für viele Übertragungsnetzbetreiber dieser Netzanschluss der Offshore-Windparks immer eine kostspielige Angelegenheit war, gerade weil sie, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht immer dort gebaut wurden, Windparks generell, wo sie am sinnvollsten gebaut werden sollten und der Netzanschluss, der musste aber trotzdem gebaut werden. Für sie ist jetzt wahrscheinlich der große Vorteil, wenn das alles europäisch gedacht, geplant und dann tatsächlich umgesetzt wird, dass sie nicht so viel, und das ist wahrscheinlich auch der große Vorteil dann für die deutschen Verbraucher, nicht so viel Geld für Netzanschlüsse ausgeben müssen. Oder liege ich da falsch?
Also erstmal muss ich sagen, für Offshore war das nie der Fall, dass die, wo gebaut wurden, wo es nicht richtig war. Sondern das ergibt sich einfach aus der Technologie, dass ich natürlich das Ganze Offshore baue.
Dann muss ich nochmal bei Leo Böhmer nachfragen, wie er das gemeint hat.
Aber natürlich, je weiter man rausgeht, desto potenziell teurer wird das, weil die Kabel länger werden und wir natürlich mehr für die Infrastruktur ausgeben müssen. Wir haben aber die küstennahen Flächen in den letzten 10 Jahren komplett erschlossen. Also wir müssen weiter raus, aber wir können das deutlich effizienter machen, wenn wir nicht dort stoppen, sondern eben auch über sogenannte hybride Systeme, nennen wir die, also wo man eine Verbindung mit dem Ausland verbindet mit so einem Offshore-Anschluss. Mhm. Und damit können wir das Ganze wieder deutlich effizienter machen und damit am Ende günstiger auch für den Kunden.
Weil dann die Netzentgelte nicht so hoch oder nicht so stark steigen, wie befürchtet wird.
Ja, wobei bei den Netzentgelten ist es auch so, dass man die Übertragungsnetzbetreiber und die Verteilnetzbetreiber noch etwas anders betrachten muss. Denn bei uns ist es so, dass wir heute hohe Mengen an Netzdienstleistungen haben, insbesondere was wir Redispatch nennen. Das sind letztendlich Kosten.
Sie als Netzbetreiber,
Übertragungsnetzbetreiber. Genau. Mhm. Und dieser Redispatch heißt letztendlich, dass wir Engpässe im Netz haben und wir in den Strommarkt eingreifen müssen, um diese Engpässe aufzulösen.
Mhm. Weil Strom an einer Stelle zu viel erzeugt wird, aber nicht abgenommen
kann. Genau, und an anderer Stelle fehlt er. Und das Netz ist nicht ausreichend, um ihn dann eben von der Nordseeküste nach Bayern zum Beispiel zu bringen. Und dann müssen wir eingreifen. Diese Redispatch-Kosten machen heute ungefähr die Hälfte unserer Netzentgelte aus. Mhm. Also das, was am Ende ein Kunde für das Netz zahlt, für das Übertragungsnetz, die Hälfte davon sind diese Kosten. Mhm. Mit jeder Leitung, die ich baue, reduziere ich den Redispatch. Und damit steigen unsere Netzentgelte nicht wesentlich, sondern bleiben auch in der Projektion der nächsten Jahre relativ stabil, weil das zwei gegenläufige Effekte sind. Ich investiere viel in Infrastruktur, bekomme aber auch als Gegenleistung eine Reduzierung der Engpässe, habe also weniger Staus auf unseren Leitungen und kann diese Kosten dagegen rechnen. Wenn ich mal ein ganz plastisches Beispiel nehme.
Gerne.
Wir haben vor 3 Jahren eine Leitung südlich von Bremen gebaut. Die hat ungefähr 1 Milliarde Euro gekostet und hat im ersten Jahr 500 Millionen Euro Redispatch vermieden.
Okay.
Also nach 2 Jahren ist diese Leitung komplett bezahlt. Wir betreiben sie aber 40 Jahre. Das heißt, die anderen 38 Jahre kommt sie dem Stromkunden direkt als Ersparnis zugute.
Sehr schön. Gute Nachrichten mögen wir hier im Klimalabor. Dann sagen Sie mir jetzt, ist damit die Krise im Offshore-Bereich behoben, jetzt alleine mit dem Nordseegipfel, oder braucht es weitere politische Maßnahmen? Ich hatte am Anfang schon mal das Netzpaket und die erneuerbare Energiennovelle angesprochen. Ich glaube auch bei der Bundesnetzagentur, da ist das Agnes-Verfahren, heißt das, glaube ich, das ist in Arbeit. Also in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird viel verändert, wenn es um die Energiewende in Deutschland geht, vor allem so auf regulatorischer Ebene. Sind das alles gute Dinge, die dort geplant werden von der Bundeswirtschaftsministerin, von der Bundesnetzagentur, oder sind das Dinge, wo Sie auch so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen?
Nein, also Sie haben ja gerade Offshore angesprochen. Ich muss sagen, das, was aktuell diskutiert wird, ist dringend notwendig.
Achso, das sollte man vielleicht erwähnen. Im vergangenen Jahr 2025 sind wir an den Punkt gelangt, wo Offshore-Auktionen in Deutschland nicht mehr erfolgreich waren.
Genau.
Und der Offshore-Aufbau damit mehr oder weniger eigentlich zum Erliegen gekommen ist, mal wieder, oder?
Nein, wir haben noch ungefähr 16 Gigawatt, also noch mehr, als wir heute schon gebaut haben, haben wir bereits in Auktionen davor vergeben. Mhm. Die müssen noch gebaut werden.
Da waren auch nicht mehr alle Gewinner der Auktion. Ich kann mich an Total Energies erinnern, war nicht mehr so ganz begeistert mit den hohen Milliardenbeträgen. Die haben nochmal angeklopft. Kann man das eventuell rückgängig machen?
Das ist tatsächlich eine Diskussion. Man muss sagen, ich hatte gesagt, die Kostenseite hat sich enorm nach oben entwickelt. Mhm. Und wir haben ja Auktionen in Deutschland gemacht, wo die Betreiber zusätzlich zu ihren Investitionskosten hohe Kosten hatten, um überhaupt eine Lizenz zu bekommen.
Ja.
Und die Briten zum Beispiel mit ihrem Contract for Difference Modell sind einen anderen Weg gegangen.
Mhm. Können Sie den einmal ganz kurz erklären, damit alle an Bord sind und wissen, was gemeint ist?
Also in Großbritannien ist es so, dass der Staat praktisch den Erzeugern eine Mindestrendite oder eine Mindesteinspeisevergütung zusagt.
Mhm.
Sollte der Windpark höhere Kosten haben, kriegt er das eben vom Staat zurück. Hat er aber höhere Gewinne, muss er auch die abgeben.
Mhm.
Das ist das, was sie dann Contracts for Difference nennen, also Differenzverträge, so dass der Windpark sehr hohe Planungssicherheit hat, aber insgesamt auch kostengünstig dadurch anbieten kann, weil er eben viele Risiken rausnimmt.
Mhm.
In Deutschland muss eine Lizenzgebühr bezahlt werden, auch in Milliardenhöhen zum Teil. Und dann sind zusätzlich viele Risiken drin, die schwer zu kalkulieren sind. Das heißt, die müssen in der Preisfindung natürlich mit eingepreist werden. Und dadurch sind diese Kosten so weit weggelaufen.
Und in Deutschland konnte man oder kann man bisher nicht sagen, zu welchem Preis man den Strom verkaufen kann, irgendwann in 5 oder 10 Jahren.
Genau, wenn man an den Markt geht, kann man das schwer vorhersagen. Wir haben ja gesehen, wie der Strompreis sich auch in den letzten Jahren aufgrund von Krisen dramatisch verändern kann. Und insofern müssen Risikoaufschläge da drauf. Deswegen diskutiert man jetzt in Deutschland auch zu einem Contract for Difference Modell zu gehen. Und deswegen hat man auch die Ausschreibung, die jetzt eigentlich im Februar hätte stattfinden sollen, verschoben, damit man genau diese Anpassung machen kann, letztendlich ein De-Risking machen kann. Und das Gute ist, man hat auch die Vorschläge vom Netz gehört, dass wir eben nochmal überlegen, wie können wir die Fläche, also die Aufstellung der Turbinen, so weit optimieren, dass wir möglichst hohen Energieertrag haben und nicht nur auf eine Kapazität steuern.
Das
wird alles jetzt von der Bundesregierung aufgenommen.
Okay, und das sind 2 weitere regulatorische Veränderungen, die dazu führen, dass im Offshore-Bereich Schwung reinkommt. Sie haben 16 Gigawatt, haben Sie gesagt, die sind noch in der Pipeline, die werden noch gebaut. Wir planen aber nach wie vor mit den Veränderungen, die im Gespräch sind, erreichen wir die großen Ziele.
Genau, also wenn man eine optimierte Fläche sich anguckt, dann werden wir in Deutschland wahrscheinlich so um die 60 Gigawatt landen, 55, 60 Gigawatt. Also da wollen wir weiter hin und wir haben heute ungefähr 10.
Und die europäischen Ziele erreichen wir damit auch, wenn wir dann wieder mit unseren Nachbarn sprechen müssen und
Ja, das ist ein weiterer großer Vorteil der Vernetzung mit unseren Nachbarn. Denn die meisten unserer Nachbarn haben deutlich mehr Seefläche zur Verfügung, haben aber weniger Strombedarf, als wir das in Deutschland haben, weil sie nicht so große Industriestaaten sind. Wenn man Dänemark zum Beispiel sich im Vergleich anguckt, haben die einen relativ geringen Stromverbrauch, aber enorme Flächen da draußen.
Mhm. Und dann können wir einfach dort Windparks bauen. Beziehungsweise die Dänen bauen sie für uns und wir bezahlen sie dafür, oder?
Ja, wir haben ja einen europäischen Strommarkt. Das heißt, wir müssen nur dafür Sorge tragen, dass wir sie miteinander verbinden. Dann können die ganz normal als Teilnehmer im europäischen Strommarkt diesen Strom auch nach Deutschland verkaufen.
Okay. Und ich probiere es jetzt zum dritten Mal. Netzpaket von Katharina Reiche und solche Dinge. Sind Sie damit auch happy oder muss man da auch nochmal ran? Weil da sind ja speziell, da geht es ja auch um, Sie hatten vorhin Redispatch angesprochen, ich glaube den Redispatch-Vorbehalt. Heißt es, dass alle Gebiete, ich weiß jetzt nicht, wie das an den Küsten aussieht, wo die Netze schon überlastet sind, da darf dann der Netzbetreiber, ich vermute, das sind Sie, der darf dann sagen, ich entscheide jetzt, was angeschlossen wird.
Also das ist in der Tat eher ein Thema der Verteilnetzbetreiber.
Okay.
Das sind die Spannungsebenen, also wenn man es mal mit dem Straßennetz vergleicht, sind das eher die Landesstraßen und die örtlichen Straßen, dort binden die Erzeuger an und dort gibt es zum Teil Netzüberlastung. Es gibt eben Gebiete, die aus der Vergangenheit für kaum Last gebaut worden sind, weil sehr dünn besiedelt sind, die heute aber genau die Hotspots sind für die erneuerbaren Energien und wo heute 50 mal mehr erneuerbare Energien angeschlossen werden sollen, als für dass das Netz ausgebaut worden ist. Und genau da geht es darum, bei diesem Redispatch-Vorbehalt zu sagen, das Netz muss mitziehen können mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Das ist aber was uns als Übertragungsnetzbetreiber nun nicht betrifft.
Da können Sie ja als unabhängiger Betrachter sagen, finden Sie das sinnvoll oder finden Sie das weniger sinnvoll? Weil natürlich die große Sorge ist, dass dann irgendjemand eine Solaranlage oder eine Freiflächensolaranlage baut und dann keinen Netzanschluss bekommt und dann auch jetzt an dieser Stelle auf einmal die Finanzierung ins Wanken gerät von den Projekten.
Also was wir ja in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten gesehen haben, ist, dass wir den Ausbau der Erneuerbaren sehr stark gefördert haben. Mhm. Wir haben aber überhaupt nicht unterschieden, wo gebaut wird. Und wir haben das praktisch ungesteuert gemacht. Der Ansatz jetzt der Bundesregierung zu sagen, wir müssen da einen Steuerungsmechanismus einführen, weil wir einen Stand erreicht haben, wo die Erneuerbaren unser Hauptenergieträger sind, der ist grundsätzlich richtig. Jetzt kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, wie macht man das richtig? Mhm. Und ich glaube, diese Diskussion, die wird jetzt genau geführt, denn das Netzpaket ist ja erst im Entwurf vorgelegt und noch nicht mal in der Kabinettsabstimmung gewesen. Mhm. Also ich glaube, es ist ein bisschen früh. Aber über das Wie kann man sicherlich unterschiedlicher Meinung sein, dass der Ansatz an sich, glaube ich, ist genau richtig. Mhm.
Ich höre sehr viel Zustimmung raus, zumindest dass etwas passiert, dass wir die Energiewende uns nochmal genau angucken. Ich glaube, Katharina Reiche hat ja auch gesagt, so begutachten und einmal schauen, was läuft gut, was läuft schlecht. Und da höre ich sehr viel Zustimmung raus. Der Bundeskanzler war im Januar auch beim Nordseegipfel. Und der hat die Windenergie, das ist ja jetzt, ich nehme Sie da jetzt einfach in Haft für, das ist Ihre Technologie, sage ich jetzt einfach, der hat die Windenergie Übergangstechnologie genannt. Und jetzt tobt hier auch wieder in Deutschland eine Debatte. Markus Söder wünscht sich den ersten SMR-Reaktor in Deutschland, ich glaube auch den ersten Fusionsreaktor in Deutschland. Das ist auch das, wovon dann der Bundeskanzler träumt. Sind Sie happy, wenn der Bundeskanzler dann eben wieder, für mich klingt das so, keine Planungssicherheit und keine Investitionssicherheit für die betroffenen Unternehmen schafft, sondern wir bauen jetzt ein paar Offshore-Windparks und die reißen wir dann aber auch schnellstmöglich wieder ab?
Also ich glaube, wir sind in Deutschland auch sehr gut, einzelne Statements wahnsinnig hochzupushen. Ich habe mit dem Kanzler in Hamburg.
Bei NTV.
Ich habe in Hamburg mit dem Kanzler am gleichen Tisch gesessen und er hat sich sehr, sehr klar dort positioniert für den Ausbau der erneuerbaren Energien und auch gerade Offshore. Und ich glaube, wir müssen uns vor allem die Zeitschienen angucken. Wir wollen Klimaneutralität bis 2045 erreichen in Deutschland. Wenn wir das wollen, dann gibt es überhaupt keine Frage, dass wir die Erneuerbaren weiter ausbauen müssen in einem Tempo, wie wir es bisher nicht gemacht haben. Mhm. Das ist vollkommen unstrittig. Und gerade Offshore-Windenergie ist nicht die günstigste Form der Erneuerbaren. Also wenn man PV vergleicht, ist PV, Sonneneinstrahlung, deutlich günstiger umzusetzen. Hat aber einen Riesenvorteil, dass es viel länger im Jahr verfügbar ist. Mhm. Also PV ist ja immer nur, wenn die Sonne scheint, also immer in den Mittagsstunden, alles gleichzeitig. und die Rest der Zeit habe ich sie nicht zur Verfügung.
Ich glaube, deswegen ist auch die Nordsee diese Vorstellung des Kraftwerk Europas, weil ich glaube auch die Nordsee für Seen sehr windig ist.
Genau, die hat ein hervorragendes Windangebot. Sie hat im Vergleich zu anderen Meeren den Vorteil, dass wir auch relativ flaches Wasser haben und einen sehr guten Baugrund. Mhm. Alles Sandböden, das lässt sich also sehr kostengünstig auch im Vergleich zu anderen Meeren dort bauen. Und ich habe auch eine andere Frage, die in Deutschland immer heiß diskutiert ist, die Akzeptanz dort draußen nicht, weil ich natürlich offshore keine Nachbarn habe, die ich störe mit dem Anblick dieser Turbinen. Also insofern gibt es viele gute Gründe, aber der wichtigste Grund ist tatsächlich die Verfügbarkeit übers Jahr gesehen von Offshore-Wind. Ja. Deswegen brauchen wir Offshore als einen wesentlichen Baustein und wir werden ihn auch über Jahrzehnte brauchen. Auch wenn vielleicht danach langfristig andere Technologien helfen können, glaube ich nicht, dass das eine Brückentechnologie ist, sondern es ist ein essentieller Bestandteil eines Energiemix auch für die Zukunft.
Also der Kanzler, an der Stelle muss man ihm dann vielleicht sagen, Herr Bundeskanzler, hören Sie doch mal auf damit. Weil der Wunsch von allen, das nehmen wir immer wahr hier im Podcast, im Klimalabor, ist tatsächlich, auch wenn nicht alles auf regulatorischer Ebene gut läuft, aber was sich alle wünschen, was wir immer wieder hören, ist, bitte gebt uns einfach Planungssicherheit und nicht immer 3 Schritte nach rechts, dann wieder 2 Schritte nach links. Nein, wir haben jetzt die Debatte über die Atomkraft wieder. Man weiß nicht so genau, wo sie eigentlich herkommt. Da würden auch Sie sich ein bisschen mehr Planungssicherheit, weil das ja dann auch für die Investitionen wichtig ist, wünschen.
Ja, auch wir betreiben ein wahnsinnig langfristig ausgelegtes Geschäft. Also eine Planung von so einer Leitung sind nach wie vor 5 bis 10 Jahre. Mhm. Ist zwar schon schneller geworden als in der Vergangenheit, aber...
Ist das Bürokratieabbau, was es ein bisschen schneller gemacht hat?
Nein, ist vor allem die Auswirkungen oder die Entscheidung der Ampelkoalition nach den Erfahrungen aus der Energiekrise und die Beschleunigungsinitiativen, die wir gesehen haben, mit dem Osterpaket zum Beispiel, wo gerade Planungsgenehmigungsverfahren deutlich verkürzt worden sind, wo einzelne Stufen rausgenommen worden sind, Dinge einfacher gemacht werden, also auch Bürokratieabbau. Das hat enorm geholfen. Wir haben für eine Onshore-Leitung im Schnitt früher 10 bis 12 Jahre gebraucht. Heute sind wir bei 5 bis 6 Jahren. Mhm. Also es hat etwa die Zeit halbiert. Das ist ein Riesenfortschritt. Trotzdem ist es natürlich ein langfristiges Geschäft. Und dann betreiben wir diese Leitung auch für 40, 50, 60 Jahre. Das heißt, wir denken sehr, sehr lang. Und alles, was wir bis Mitte der 30er Jahre bauen, das ist längst auf dem Weg bei uns. Mhm. Diese Projekte sind alle aufgesetzt, da sind die Investitionsentscheidungen getroffen. Also die Projekte, über die ich mir jetzt Gedanken mache, liegen in der zweiten Hälfte der 30er Jahre und der 40er Jahre. Und deswegen brauchen wir auch langfristig stabile Rahmenbedingungen, damit wir heute die Entscheidung treffen können und auch in 10 Jahren noch wissen, dass wenn das Projekt dann fertig ist, auch noch die Gegebenheiten so sind, wie wir sie bei der Entscheidung hatten, damit das Ganze am Ende auch funktioniert.
Und dann bekommt die Energiewende in Deutschland vielleicht auch eine Schulnote im 1er- oder 2er-Bereich.
Ja, ich glaube, das ist enorm wichtig für uns. Wichtiger als die Schulnote ist für mich, dass wir den Wirtschaftsstandort in Deutschland sicher und resilient aufstellen. Und dafür brauchen wir eine möglichst unabhängige Energieversorgung in Europa.
Tim Meyer-Jürgens, das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Vielen Dank für Ihren Besuch im Klimalabor. Beim nächsten Mal ist die Clara dann hoffentlich wieder dabei. Vielen Dank, dass Sie uns die Nordsee, den Offshore-Bereich und alles, was zur Energiewende dazugehört, ein bisschen aufgedröselt haben. Dankeschön.
Vielen Dank, sehr gerne.